Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn dich interessiert, warum Kaffee aus dem Supermarkt und Speciality Coffee absolut nicht dasselbe sind. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn du erfahren möchtest, wie Bohne, Röstung, Fermentation und Herkunft deines Kaffees deinen Darm und auch die Verträglichkeit beeinflussen. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien. Und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Jede Sekunde werden irgendwo auf der Welt rund 30.000 Tassen Kaffee getrunken. In Summe sind das 2,5 Milliarden Tassen pro Tag. Damit ist Kaffee nach Wasser eines der meistkonsumierten Getränke weltweit. Und allein auch im deutschsprachigen Raum gehört Kaffee ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. In Deutschland zum Beispiel trinken Menschen im Schnitt rund 160 bis 170 Liter Kaffee pro Person und Jahr. Und auch in Österreich spielt Kaffee eine enorme Rolle. Da liegt der Konsum bei ca. 162 Litern pro Kopf und Jahr. Und es geht aber nicht nur um den Konsum alleine, sondern gerade in Wien, diese Stadt ist ja sehr eng mit Kaffee verbunden und schon seit dem 17. Jahrhundert sind die Wiener Kaffeehäuser Orte, an denen Menschen zusammenkommen zum Lesen, Schreiben, Diskutieren oder einfach nur zum Verweilen. Künstler, Schriftsteller und Denker haben hier oft stundenlang bei einer Tasse Kaffee gearbeitet und so gehört die Wiener Kaffeehauskultur heute sogar zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Und obwohl Kaffee in unserem Alltag so eine große Rolle spielt nach wie vor, stellt sich kaum jemand die Frage, was eigentlich wirklich in so einer Tasse Kaffee alles drinnen steckt. Die Kaffeebohne, also der Samen der Kaffeekirsche, enthält nämlich weit mehr als nur Koffein. Koffein ist deswegen drinnen, um den Kaffee vor Fraßfeinden zu schützen. Und der ist aber nicht gleich in jeder Kaffeebohne. Denn es kommt darauf an, um welche Kaffeeart es sich grundsätzlich handelt. Im Arabica-Kaffee, also in der Arabica-Art, ist ungefähr 1 bis 1,3% Koffein und in der Kaffeeart Robusta deutlich mehr, doppelt so viel, 2 bis 2,5%. Robusta wächst nämlich in tieferen Lagen, da gibt es mehr Fraßfeinde und drum auch den höheren Koffeingehalt zur Abwehr. Aber Kaffee ist weit mehr als nur Koffein. Was genau die unterschiedlichen Kaffeearten ausmacht, die Zubereitungsvarianten, was Kaffee in deinem Körper alles machen kann, warum er für deinen Darm so gut ist, all das erfährst du in dieser und der nächsten Bauchdetektivgeschichte, also Nummer 76 und 77. Und ich habe mir wieder hochkompetente Unterstützung mit ins Boot geholt. Diesmal ist es Natascha Kretzel, die Geschäftsführerin von Speciality Coffee Shop Kaffee Mick in Wien. Ja, hallo, liebe Natascha. Freut mich riesig, dass wir es heute schaffen. Wir haben ein bisschen hin und her geschoben mit dem Termin, gell? Aber jetzt bist du da. Und ja, herzlich willkommen in den Bauchdetektivgeschichten.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielleicht gleich einmal, bevor wir losstarten, kannst du vielleicht dich kurz ein bisschen vorstellen. Du bist ja Geschäftsführerin von Kaffee Mick. Das ist ein Coffeeshop in Wien, aber... Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen, was du da alles machst und auch wie du, das würde mich eigentlich auch überhaupt interessieren, wie bist du überhaupt zum Thema Kaffee gekommen? Ja,
ja, also mein Name ist eben Natascha Kretzel. Ich bin seit 2016 im Kaffee Mick, Specialty Coffee Shop. Den gibt es seit 2014 Aber seit 2016 bin ich dabei, ich habe aus Paris da angefangen und habe dann 2019 die Geschäftsführung übernommen. Und seitdem funktioniert das recht gut. 2022 haben wir dann auch angefangen, selber zu rösten. Zuvor waren wir so ein Multi-Roaster-Café, heißt das. Das heißt, wir haben von anderen Röstereien Kaffee eingekauft, die aber vorselektiert, kuratiert, um halt unseren Kundinnen den besten Kaffee sozusagen, den es halt europaweit gibt, anbieten zu können. Und jetzt versuchen wir das halt selber zu machen. Wie bin ich zu Kaffee gekommen? Also Kaffee war immer schon Teil meines Lebens. Es hat einen großen Stellenwert in meiner Familie, aber mehr so dieses gemeinschaftliche, dieses Zusammenkommen. Also Punkt 3 Uhr gibt es bei uns Kaffee. Wenn ich zu Hause bin, ja, und da sitzen alle dann beisammen und trinken Kaffee. Also das hat sehr viel Gesellschaftliches für mich. Ja, das ist, deswegen war das immer schon interessant. Und dann halt so diese Wiener Kaffeehauskultur, Wiener Hutzung bin 2002, hat mir das halt schon sehr begeistert. Da war halt weniger die Qualität im Vordergrund als das Ganze drumherum. Das geht mir noch immer sehr ab, aber das ist auch ein anderes Thema. Und dann sukzessive bin ich halt dann in das Reinkommen, sich damit zu beschäftigen und einmal was anderes zu trinken als nur das, den Standardkaffee. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich würde gern das Ganze von der Pike auf lernen. Und der damalige Geschäftsführer von Kaffee Mikro hat mir die Chance gegeben. Da bin ich da eingestiegen und habe halt Learning by Doing, alles über Kaffee gelernt.
Ja, sehr cool. Und du bist auch mittlerweile eine sehr große Verfechterin, diese Botschaft in die Welt rauszutragen, auch dass Kaffee halt eben nicht Kaffee ist. Weil das erlebe halt ich oft bei meinen Patienten, Patientinnen oder in Gesprächen, dass man halt, ja, jeder trinkt Kaffee. Es ist so Usus und so. Und wie du sagst, wir haben die Wiener Kaffeehauskultur und so weiter. Aber keiner macht sich eigentlich Gedanken, was da wirklich im Häferl drinnen ist. Und schon alleine, dass die Leute überhaupt dann nicht einmal wissen, dass es, also viele wissen gar nicht zum Beispiel, dass es unterschiedliche quasi Kaffeesorten überhaupt gibt. Schon allein nicht dieses Arabica und Robusta, also dass es diese zwei verschiedenen Pflanzentypen gibt, wo dann schon mal der Unterschied liegt, wie viel Koffein hat das eben auch und so. Aber auch, es ist ja jetzt dann auch so, dass es Supermarktkaffee gibt, den wir ja alle kennen, ja, von verschiedenen großen Herstellern, Produzenten, aber dann eben auch so Cafés in Coffeeshops, Speciality Coffee und so. Kannst du uns da das vielleicht ein bisschen für mich und für meine Hörer, Hörerinnen erklären, was da so der Unterschied ist? Was ist denn dieses Speciality Coffee? Was versteht man unter Single Origin? Ist überhaupt der Unterschied zu einem klassischen Kaffee aus dem Supermarkt oder aus irgendeinem Kaffeehaus, also so ein Wiener Kaffee aus einem typischen?
Ja, also ganz grob gesagt, die Qualität. Ja, also genauso wie wenn man jetzt essen geht irgendwo hin und man gerne ein gutes Stück Fleisch regional regional und so weiter und Bio und so weiter, das möchte man halt gerne am Tisch haben. Genauso ist es bei uns, dass wir versuchen, so transparent und so fair wie möglich den Kaffee in die Tasse zu bringen. Ja, das ist der Hauptding. Im Supermarkt, das nennen wir Commodity Coffee, also falls dieser Ausdruck einmal auftauchen sollte, da wird halt sehr viel über Menge gemacht. Das heißt, da wird sehr viel eingekauft, aber weniger qualitativ hochwertig. Da befinden sich halt schon auch Schädlinge drinnen zum Beispiel, da sind Holzsplitter drinnen und so weiter. Und das kriegt man aber oft nicht mit, weil das halt alles sehr dunkel geröstet wird. Ja? Und auch die Qualität der Bohnen wird über dieses Überrösten, also eher das Dunklere, halt so nivelliert, dass halt der Geschmack immer gleich ist. Und das ist halt meistens sehr viele Röststoffe und dadurch auch sehr viele Bitterstoffe. Und das ist bei uns eher weniger. Also wir sehen das Produkt Kaffee also eher so wie Wein. Also wir behandeln Kaffee eher so wie Wein. Da gibt es verschiedene Lagen, da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, wie die Erde zum Beispiel, wo das wächst, die verschiedenen Variationen, heißt das bei uns im Kaffee-Jargon. Also nicht Sorten, sondern Variationen. Oder Varietäten, aber damit ist besser gedient, wenn man sagt, Variationen. Und dadurch ergeben sich halt Geschmacksbilder, ja, je nachdem, wo das halt angebaut wird. Und wir versuchen dann, wenn der Kaffee zu uns kommt, entsprechend die Röstungen so anzupassen, so schonend zu machen, dass wir einfach das Beste aus jedem Kaffee rausholen. Also wir versuchen dann das beste Rezept, wie zum Beispiel, dass man ein Stück Fleisch jetzt nicht zu Tode brät, sondern das vielleicht Medium ist, versuchen wir das bei dem Kaffee genauso hinzubekommen, dass das dass der die richtige Behandlung erfährt, sodass das Beste aus dem Kaffee rauskommt. Und dadurch entwickeln sich dann, also Kaffee hat mehr Aromen wie Wein zum Beispiel, dass wir rauskriegen, dass man, wenn man sich halt reinversetzt in den Kaffee ein bisschen und über dieses Nougat und Schokolade hinweg ein bisschen schmeckt, dann bekommt man halt so Marille, man bekommt Erdbeere, man bekommt eine Pfirsich, man bekommt vielleicht auch herbale Noten. Und das ist das erstens einmal das Interessante daran und zweitens auch das Spannende, dass man Kaffee auch so behandeln kann.
Mhm. Und auch so verkosten kann, gell? Weil das bietet sich auch an, so Cuppings, also Verkostungen, quasi wie ein Wine-Tasting, das heißt das im Kaffee-Jargon Cupping, ne? Von der Cup, ja, von dem Heferl, von der Tasse.
Ja, genau. Da haben wir recht gute Erfahrungen gemacht und besonders interessant ist, dass wir sehr viel Publikum haben von Leuten, die überhaupt nichts mit Specialty Coffee bisher zu tun hatten, die das halt einfach machen, was halt interessiert ist und interessant ist und was sie halt da mitmachen wollen. Und wir haben eigentlich durchgängig nur positives Feedback, also so von wegen, oh wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass Kaffee so schmecken kann. Und dann ist auch immer interessant, wenn wir dann ab und zu ein bisschen so einen Espresso-Roast reinschummeln in diese ganze Variation an Kaffees, die da zu verkosten sind. Und da plötzlich dieser Unterschied da ist, so von wegen dunkler geröstet und heller geröstet. Und das so, ja, das mag ich eigentlich gar nicht, aber es ist eigentlich das, was sie tagtäglich trinken und noch dunkler. Also das finde ich immer recht spannend und interessant.
Also das heißt, der Industriekaffee oder den man halt von den großen Firmen so kennt oder in den Kaffeehäusern oder großen Ketten, das ist eher einer, der dunkel geröstet ist, der halt eher bitter ist, sehr viel Röststoffe drinnen hat. Das ist halt auch von meiner Seite jetzt, wenn man jetzt redet, Menschen mit Bauchbeschwerden und so, oder Magen ist auch oft das Thema, die lassen dann den Kaffee weg wegen Magenthemen, weil sie ihn nicht vertragen und so. Da ist oft ja eben genau das Problem, ja, dass diese Bitterstoffe dann das Thema sind, gar nicht so das Koffein. Also das heißt, dieser Speciality Coffee ist wirklich, da geht es wirklich um das herauszuarbeiten, wie der Kaffee wirklich schmecken kann und nicht ihn zu Tode zu rösten, ne? Wenn man das so lapidar erklärt.
Genau. Okay. Also oft, wir haben dieses Thema immer wieder, so von wegen, ja, das vertrage ich nicht und so. Da gibt es zwei Seiten. Also eine gibt es eben dieses Bittere, ja? Also so, ich vertrage keinen Kaffee, weil ich vertrage das nicht wegen der Säure. Aber dunkel gerösteter Kaffee hat sowas wie fast keine Säure. Es sei denn, er ist schlecht gemacht, aber dann ist das wieder so zubereitet, dann ist das wieder ein anderes Thema. Aber das ist dann auch nicht die Säure, von der wir sprechen. Und unser Kaffee hat ein bisschen mehr Säure, aber auch sehr viel Süße. Durch dieses schonende Rösten. Und da finde ich immer sehr witzig, bei manchen Werbungen von Commodity-Kaffee, das heißt schonend geröstet. Und dann sind so dunkle Bohnen, man nimmt die Säure weg durch das dunkle Rösten, aber man erhöht die Bitterstoffe und die Röstaromen. Und das ist das, was in Mengen dann doch mehr auf den Magen schlägt.
Sehr spannend, ja, wirklich, wenn man das mal so durchleuchtet von der Seite. Ja. Und es ist ja, seit ich das eben kenne, ja, ist auf das, was ich dann den Leuten immer empfehle, dass sie so Speciality Coffees, dass sie da mal schauen und hellgeröstete Sorten probieren. Mich erinnert es nämlich, da gibt es welche, die wirklich fast so schmecken wie Tee eher fast. Also gar nicht so diese typische Kaffee-Richtung, sondern richtig so fruchtig und so ganz anders. Also das ist echt, und man kann es kaum mit Milch dann mehr trinken, weil man das gar nicht schmecken würde. Es ist schade drum eigentlich, wenn man... Genau. Natascha, jetzt krebst immer wieder dieses Wort Single Origin herum, wenn man sich dann in dieser Speciality-Coffee-Schiene bewegt oder in dem Bereich. Kannst du erklären, was das eigentlich bedeutet, Single Origin?
Ja, das bedeutet, dass der Kaffee aus einer Umgebung sozusagen kommt. Es können verschiedene Farmen sein, aber es ist dennoch ein räumlich begrenzter Raum, sodass wir sagen, das kann man noch zusammenfassen in ein Produkt. Es gibt dann noch Single Estate. Das bedeutet, dass das tatsächlich nur alles von einer Farm kommt. Das ist jetzt kein richtiges, also ob das jetzt Single Estate ist oder Single Origin oder manchmal sind es auch Field Blends. Das heißt, viele verschiedene Sorten oder Varietäten an Kaffee wachsen auf einem Gebiet und die werden zusammengefasst. Das ist auch in Ordnung. Es ist einfach nur eine Art Transparenz aufzuzeigen, dass man sagt, ja, da ist es ein Single Origin, der kommt von einem Gebiet, anderweitig kommt der von einer Farm. Dann gibt es in Afrika, aufgrund der unterschiedlichen Strukturen, die herrschen, also in Südamerika und in Afrika werden Kaffees anders verarbeitet. In Afrika sind sehr oft sogenannte Washing Stations in Betrieb. Das bedeutet, die Farmen haben nicht die Möglichkeiten, ihren Kaffee selbstständig aufzubereiten, sprich, dass der Samen und die Kirsche voneinander getrennt werden, sondern ich vergleiche das immer mit unserem Lagerhaus, wenn Wein produziert wird. Im Burgenland ist das so, da kommen die Weinbauern alle zusammen und bringen zum Lagerhaus die Weintrauben, die werden alle zusammengeschmissen und dann gibt es ein Cuvée sozusagen. Ja? Und so ähnlich ist das auch in Afrika, weil einfach dort die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Und in diesen Washing Stations findet dann die Aufbereitung statt. Das heißt eben die Qualitätskontrolle und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen getrennt. In Südamerika haben die meisten Farmen ihre eigenen Aufbereitungsanlagen. Also die sind auch größer. In Afrika sind die Farmen kleiner, sind auch unwegsamer zum Beispiel. Also in Äthiopien gibt es ganz viele Kaffeefarmen, die in einem Wald sind. Also da wird, das kann man sich nicht vorstellen wie bei uns, die Weinberge, wo einfach Rebe nach der Rebe steht, sondern da muss man durch den Wald wandern und sich den jeweiligen Baum suchen, wo die Kaffeepflanzen halt dort sind. Das macht es auch sehr aufwendig, macht es auch teurer. Ja? Die Bohnen, die wir zum Beispiel einkaufen, sind alle handselektiert. Da sind fast keine Maschinen im Einsatz bei der Selektion und das bezahlt man dann auch. Ja. Also diesen Qualitätsunterschied. Also da werden halt nur die besten und die reifesten Kaffeekirschen gepflückt. Dann werden sie auch noch die grünen Bohnen, also sozusagen der Samen aus der Kaffeekirsche, der wird dann auch nochmal selektiert und man bekommt halt dann auch nur die gleichen Bohnen, sodass auch das Rösten dann entsprechend funktioniert und dass ein gleichmäßiges Ergebnis herangezogen werden kann. Und das alles zusammen spielt halt dann in Specialty Coffee rein. Also hat halt einen gewissen Qualitätsstandard, was halt dann auch bedeutet, dass da sehr viel Überschuss ist und dieser Überschuss landet dann auch in Commodity Coffee. Wobei das Problem jetzt nicht der Commodity Coffee an sich ist, sondern es ist das Überrösten. Also man könnte theoretisch diesen Überschuss auch besser behandeln, als er bisher behandelt wurde. Ja, aber da geht es halt darum, den gleichen Geschmack herzustellen und ein Produkt an den Markt zu bringen, das halt immer gleich schmeckt. Ist halt mit einem Grundprodukt, das wie Kartoffel, wie Karotte, ja, da gibt es halt Qualitätsunterschiede und ja.
Genau. Also das heißt, Single Origin heißt wirklich, dass ich es zuordnen kann einer gewissen Region und vielleicht sogar Single Estate einer gewissen Farm sozusagen. Ja. Ne? Und wie du gesagt hast, Afrika ist eher so, dass es eher Gebiete wahrscheinlich sind, weil es halt diese Single Estate gar nicht gibt, weil es so Gemeinschaften sind, wo die das dann aufarbeiten. Und in Südamerika zum Beispiel, da ist es wirklich, kannst wirklich sagen, okay, das ist von der Farm. Und das steht aber dann auch auf den Specialty Coffee-Packungen drauf. Also das ist eben diese Nachvollziehbarkeit, so wie bei der speziell, also ich habe mal ein Interview geführt mit der Rita, sie ist eine Chocolatier und die hat, die kauft eben auch Schokolade wirklich beim Produzenten ein und so weiter. Also die Kakaobohnen, nicht die Schokolade natürlich. Und da ist es so ähnlich, ne? Also das ist dann die, ja, die Geschichte, genau. Ne?
Mhm. Ja, okay. Also wir sind da, besonders daran interessiert, eben die Transparenz und so weiter immer weiter voranzutreiben. Wir haben auf unseren Packungen eigentlich nur mehr die Producer im Vordergrund und den Kaffee halt. Und wir geben auch die Transparenz bezüglich der Kosten bekannt auf den Packungen. Also was die Bauern oder Bäuerinnen bekommen, was wir zahlen und was dann sozusagen the roasted cost, also der Aufwand, den wir treiben, ohne Personalkosten, was das dann bedeutet.
Mhm, verstehe.
Ja.
Aber das heißt eigentlich,
ja?
Na, vom Prozess her, nur dass ich, weil das haben wir noch gar nicht besprochen, wir reden da jetzt von der Kaffeebohne und von also Kirsche eben und von der Bohne innen drinnen und so weiter. Das heißt aber eigentlich vom Prozess her, vielleicht kannst du das auch kurz skizzieren, im Land jetzt selber ist die Ernte, da wird dann, glaube ich, die Bohne mal rausgegeben und dann wird es nur fermentiert eventuell, oder? Und dann kommt es erst zu dir nach Wien zum Beispiel zum Rösten, oder? Ist das richtig?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also es gibt das sogenannte Washed und Natural. Also das sind so die Hauptmethoden, wie das voneinander getrennt wird. Mhm. Die Natural-Methode ist die ursprünglichste. Die kommt ursprünglich aus Äthiopien. Mhm. Und da wird einfach die Kaffeekirsche in die Sonne gelegt, 21 Tage lang getrocknet und dazwischen ein bisschen gewendet. Und in diesem Zeitpunkt eben trocknet die Kirsche und fermentiert auch. Also, ne, in der Kirsche ist Zucker enthalten. Und aufgrund der Umgebung setzen sich da auch gewisse Bakterien ab. Und die arbeiten dann halt miteinander, die füttern sich dann ein bisschen oder fressen sich satt und verändern dann die Bohne ein bisschen. Also tendenziell sind Natural Coffees mehr süßer, einmal ein bisschen mehr Body, also Mundgefühl ist etwas mehr da, als wie Washed Coffees. Washed Coffees sind ein bisschen anders. Da wird mit Wasser, in sogenannten Waschstraßen, wird die Kaffeekirsche und die Bohne voneinander getrennt. Diese Kaffees tendieren dazu, dass sie eher leichter sind, ein bisschen Tee-ähnlicher. Also wir in der Specialty-Coffee-Szene sagen, sie sind ein bisschen eleganter.
Mhm, verstehe. Aber die Fermentation? Die Fermentation ist aber trotzdem bei beiden Methoden, oder?
Die findet bei beiden statt, nur unterschiedlich lang.
Aha. Und welches länger dann? Die Natural oder die Washed?
Die Natural-Methode.
Okay, spannend. Kann man das eigentlich dann nachvollziehen, dass man so einen Kaffee kauft oder versus einen anderen? Oder kann man das als Käufer oder als quasi Konsument
also
nicht?
Die Prozessart steht auf den Packungen drauf. Ja, das ist wichtig, um zu entscheiden. Viele Menschen mögen nämlich diesen starken Fermentierungsgeschmack nicht. Also der bei Naturals schon ein bisschen auftaucht. Und dann gibt es noch andere Fermentierungsarten wie Anaerobic Style oder Co-Fermented Coffees. Also da wird aber während dem Fermentierungsprozess auch noch was hinzugefügt. Wie wir haben zum Beispiel jetzt einen Co-Fermented Coffee, der wurde mit Kardamom infused. Das sind spannende Projekte, aber das, ich sage dann immer ein bisschen cheaten dazu, wenn er doch was hinzufügt. Aber das sind einfach interessante Projekte.
Aber das ist dann dort im Land oder hier bei uns? In
das findet dort vor Ort statt.
Okay, spannend, weil für mich ist natürlich, Fermentation ist immer, das ist ja auch, warum ich Kaffee auch ausgewählt habe, nach der Schokolade jetzt mal in die Bauchdetektivgeschichten zu kommen, weil halt das ein fermentiertes Lebensmittel ist. Das ist ja auch den meisten nicht bewusst, ja. Beim Bier, beim Wein weiß man das, ja, klar, ja. Aber beim Kaffee, bei der Schokolade ist es oft nicht so in den Köpfen, dass das fermentiert wird. Und das ist ganz was anderes. Also sobald Fermentation dabei ist, also sobald quasi Bakterien, Hefen mitarbeiten, verändern Sie ja das Grundprodukt komplett, erstens vom Geschmack her und für mich jetzt interessant natürlich auch von der Zusammensetzung von gesundheitsförderlichen Substanzen, weil durch die Fermentation entstehen halt ganz viel Polyphenole, Chlorogensäure und andere, wo wir jetzt wissen, dass sie das total toll auf die Darmflora, auf den Darmzoo, wie man so gern sagt, auswirken. Also Kaffee ist eigentlich ganz ein wichtiges Futter, weil es wird zwar vorher schon mal von den Bakterien fermentiert, aber wenn ich ihn dann trinke, noch einmal. Ja, also und das ist halt das Tolle an der ganzen Geschichte. Und ich finde es jetzt spannend, dass du sagst, dass diese Natural-Methode, mehr fermentiert wurde, weil natürlich bilden sie dann wieder andere Substanzen. Ich glaube nicht, dass es im Detail, es gibt natürlich bestimmt ganz viel Forschung und Literatur zu dem Thema, aber im Detail, ob sich das jemand schon mal angeschaut hat, wie da die Polyphenolgehalte unterschiedlich sind zwischen Washed und Natural, weiß ich nicht, ja. Aber spannend.
Hat sich sicher schon mal angeschaut, aber.
Da hoffen wir wahrscheinlich oder so. Genau. Aber mega spannend, war mir selber nicht bewusst, diese verschiedenen Methoden am Anfang. Und wie ist es jetzt dann? Jetzt kriegst du diesen fermentierten Kaffee da. Und seid ja auch Röster, das heißt, was macht man dann damit? Ja? Tut man das dann mischen? Wahrscheinlich nicht. Oder wie geht es dann weiter?
Ja. Nein, wir bekommen das angeliefert, dann schauen wir uns die Qualität einmal an, wir dann Feuchtigkeit messen, wir dann Dichte messen und entsprechend darauf aufbauen, setzen wir dann fest, wie wir unseren Röstansatz durchführen. Wir haben einen Kilo-Röster von Gießen, einen Trommelröster, der ist mit Gas betrieben. Und das Interessante ist halt, dass man durch diese kleinen Chargen, also viele andere Röstereien haben größere Röster, hat man halt sehr viel Kontrolle über die einzelnen Chargen, die man da macht. Also was bedeutet das, ein 6-Kilo-Röster? Also wir haben da drinnen zwischen 3 und 5 Kilo grünen Kaffee, den wir da reingeben, je nachdem, was es für eine Art von Kaffee ist, den wir rauskriegen wollen, also ob es ein Espresso-optimierter Kaffee ist oder ein Filter-optimierter Kaffee. Bei Espresso sind es größere Chargen. Und dann hat man auch einen Röstverlust. Also das heißt, das, was ich reingebe, ist nicht unbedingt das, was ich rauskriege. Also wird er getrocknet in dem Sinn. Kaffee hat meistens so zwischen 11% und 14% an Feuchtigkeit noch, wenn sie zu uns kommen. Je nachdem, was für Art von Bohnen das sind. Und man hat dann eben ungefähr 14%, zwischen 12% und 14% Röstverlust. Also das, was ich eingebe, bekomme ich nicht raus. Das muss man auch einkalkulieren zum Beispiel. Also wenn es jetzt heißt, ja, Kaffee ist teuer und so, das kommt ja noch dann hinzu.
Und dann kann ich jetzt hell und dunkel rösten oder wie entscheide ich das oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, genau, also man kann das hell und dunkel rösten. Wir reden da eher von Entwicklungszeit, also je nachdem, was man an Endergebnis haben möchte, also Filter optimiert oder eben Espresso optimiert. Espresso optimiert hat meistens ein bisschen mehr Entwicklungszeit, das heißt, die Bräunungsphase ist etwas länger. Also wie beim Filter. Und dann kann man mit verschiedenen Ansätzen wie mehr Hitze am Anfang, weniger Hitze am Anfang, dazwischen mehr Hitze, je nachdem, wie man runtergeht. Das kann man den Kaffee entsprechend ein bisschen steuern. Das ist gleich wie mit dem Brühen dann. Also es gibt beim Kaffee machen an sich so viele Einflussfaktoren, dass es fast unmöglich ist, zu definieren, was alles da einen Einfluss drauf hat, weil das hat mit Temperatur zu tun, das hat eben mit Umgebungstemperatur zu tun, das hat damit zu tun beim Rösten, wie viel die Charge das es ist, das hat damit zu tun, wie die Temperatur des Kaffees selbst, das hat damit zu tun, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Ja? Also das sind dann die Personen, die das macht. Also es sind so viele Einflussfaktoren, sowohl beim Rösten als auch beim Brühen, die das Ganze auch spannend machen.
Für uns. Ja. Ich meine, grundsätzlich, was ich immer recherchiert habe, ist, dass je dunkler ein Kaffee geröstet wird, umso weniger von diesen tollen Polyphenolen, also diesem Darmzufutter habe ich drinnen, je heller, umso mehr bleibt da. Ja? Das ist einmal das eine, was man sich als Konsument vielleicht mitnehmen kann. Und ja, es ist eigentlich wirklich spannend. Und nämlich auch, ob ich jetzt zum Beispiel Milch nehme oder nicht, beeinflusst dann auch wieder, wie viel Polyphenole bei mir ankommen. Weil Milch, das ist auch klar, oder auch, also egal, ob es jetzt Kuhmilch ist oder irgendein Pflanzendrink, kann die Aufnahme der Polyphenole nochmal um 30% reduzieren, weil sie das binden kann. Ja? Das ist auch spannend. Also das heißt, die Bohnen, die Röstung entscheidet schon mal, wie viel Polyphenole dann im Endprodukt drinnen sind. Und das spricht wiederum, und auch das, wie ich ihn dann trinke oder zubereite, aber das spricht wiederum auch wieder für diesen Single Origin hell gerösteten Kaffee, wenn ich mir gesundheitlich was Gutes tun will. Weil ich habe weniger von diesen von den Bitterstoffen drinnen und ich habe dafür mehr von den Good Guys oder von den Polyphenolen halt drin, ne? Oder?
Ja.
So kennt man es
doch. Genau.
Ja. Du, und wie ist es jetzt mit der Zubereitung? Das hast du schon kurz angesprochen. Es gibt so viele Variablen. Es ist ja auch dann, wenn man sich mit dem beschäftigt, manche glauben, ja, Espresso ist recht stark, da ist recht viel Koffein drinnen oder Filterkaffee, das ist nur was für die Oma, das macht man nicht mehr oder. Da gibt es ja auch ganz viel Halbwissen. Kannst du da vielleicht auch kurz einmal so ein paar Basics aufzeigen? Was gibt es für Möglichkeiten und wie beeinflusst das Ganze?
Wenn dich Nataschas Antwort auf diese Frage interessiert, dann lass dir auf keinen Fall die nächste Bauchdetektivgeschichte, also die Nummer 77, entgehen. Das heißt, abonniere am besten gleich meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform oder melde dich für mein Mittwochsmail an, dann bekommst du die Info, wann die nächste Bauchdetektivgeschichte online geht, direkt in deine E-Mail-Inbox. Im zweiten Teil von Kaffee ist nicht gleich Kaffee bekommst du jede Menge Tipps und Tricks für die Praxis, für die Zubereitungsarten, die unterschiedlichen Mahlgrad, Temperatur, Lagerung von Kaffee und natürlich auch wieder Input, wie Kaffee deine Gesundheit auch beeinflussen kann. Also ich freue mich schon auf ein Wiederhören mit dir. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.